Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich glaube, es tut uns gut, als Gemeinde, aber auch als Einzelne, immer mal wieder an diesen Punkt zu gehen, wo wir gucken, warum sind wir nochmal da? Was ist eigentlich der Auftrag, den du uns gegeben hast? Was ist dieser Weg, auf den du uns geschickt hast? Und uns da, ja, so, wenn man den Kurs bestimmen will, wenn man gucken will, ob man im richtigen Kurs ist, muss man ja auch wissen, wo der Kurs hingeht. Ich glaube, es ist diese Katze bei Alice im Wunderland, die dann fragt, wo möchtest du denn hin? Dass Alice sagt, sie hat sich verlaufen. Und fragt die Katze, ja, wo willst du hin? Ja, es ist mir egal, es sind sinngemäß die Antwort, sagt, dann ist auch egal, wo du lang gehst. Ja? Also dann ist jeder Weg der richtige oder der falsche, je nachdem. Deshalb wichtig zu wissen, wo wir hinwollen. Wir haben da im Anfang des Jahres schon mal drüber gesprochen und immer mal wieder an diesen Punkt gekommen, gerade wenn wir Jesu Aussagen im Matthäusevangelium lesen, könnte man es zusammenfassen, sagen, wir sind berufen, wenn wir zu ihm gehören, dass wir Gott lieben, dass wir Menschen lieben, dass wir Menschen zu Jüngern machen. Also kannst du in Matthäus 22 vor allem gehen, Matthäus 28, aber das bündelt eigentlich, was Jesus auch an ganz vielen anderen Stellen sagt. Und vieles kann man darunter fassen. Also Gott lieben, Menschen zu Jüngern machen. Und im Frühjahr hatte ich schon mal eine Reihe von Predigten, wo ich über das Thema Gott lieben gesprochen habe. Vielleicht erinnert sich jemand unter dieser Überschrift Fokus. Ja, worauf fokussieren wir? Jesus sagt, liebe Gott, dein Herrn, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist das größte und höchste Gebot. Wir haben darüber gesprochen, wie diese Liebe sich äußert, auch im sich verschenken. Da ist diese Frau, die das kostbare Öl ausgießt, der egal ist, was die anderen Leute denken. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass diese Liebe sich auch darin äußert, dass wir das tun, was Jesus uns sagt. Also Liebe und Gehorsam, der Zusammenhang erschließt sich vielleicht nicht auf Anhieb, so wenn wir an zwischenmenschliche Beziehungen denken. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das ist unter menschlichen Freunden nicht empfehlenswert, so ein Approach, aber Jesus ist Jesus, er ist der Herr. Und unsere Liebe zu uns, wenn die sich in Liedern oder frommen Worten erschöpft, aber nicht in Taten zeigt, dann fehlt da etwas in dieser Liebe. Ihr könnt die Sachen, wenn ihr auf unsere Podcast-Seite geht, könnt ihr die da gerne nachhören, wenn ihr da nochmal horchen wollt. Wir wollen weitergehen, oder ich möchte gerne mit euch weitergehen und steige wieder da ein, wo ich im April schon mal war, nämlich in Matthäus 22. Bei der Frage, was ist denn das wichtigste Gebot? Ich lese mal ab Vers 34. Als aber die Pharisäer hörten, dass er, also Jesus, den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, also Pharisäer, Sadduzäer, verschiedene religiöse Parteien sozusagen, Gruppen, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn, stellte ihn auf die Probe und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Amen. Vielleicht habt ihr ein leichtes Störgefühl, so von der Logik her. Jesus sagt, das ist das wichtigste Gebot. Und übrigens, das hier ist genauso wichtig. Es ist so, okay, wie jetzt? Ne? Ist das jetzt das 100% und 75% oder irgendwie auf einem Level? Wie funktioniert das? Der Apostel Johannes hilft uns ein bisschen dabei, glaube ich, im ersten Johannesbrief. Ich werde heute ein bisschen rumwandern. Die Bibelstellen dann immer da auf der Folie auch, wenn ihr sie auch nochmal nachlesen wollt. 1. Johannes 4, am Ende, Vers 20 und 21, vielleicht ab Vers 19, lasst uns lieben, denn er, Jesus, hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt. Also, ich will jetzt da, man kann da viel drüber sagen. Ich will nur zeigen, wie eng das bei Jesus und bei Johannes, der ja sehr buchstäblich sehr nah an Jesu Herzen war, wie sehr das verbunden ist. Also er pickt nicht sozusagen beliebig zwei völlig unterschiedliche Gebote raus. So, die sind beide total wichtig. Also du sollst nicht morden und du sollst keine Krustentiere essen oder so. Und du denkst so, okay, was hat das jetzt mit einer... Nein, die Liebe zum Nächsten, die fließt aus der Liebe zu Gott und aus der Liebe von Gott. Er sagt, ich kann nicht das eine ohne das andere haben. Das funktioniert nicht. Also es gibt Leute, die leben das oder die behaupten, das zu leben, aber da ist dann was schräg. Wenn du total mies drauf bist gegenüber allen deinen Mitmenschen, dann ist irgendwie, du sagst, meine Beziehung zum Herrn ist total, dann sind halt alle Idioten, dann ist auch ein Problem in deiner Beziehung zum Herrn. Ja, dann kannst du doch so schön singen oder so predigen oder was du willst. Da ist dann wirklich, du sagst nicht, nee, da bist du wirklich toll, aber da musst du noch lernen. Nein, das zeigt auch was über deine Beziehung zu Gott. Das hängt zusammen. Die Liebe zum Nächsten fließt aus der Gottesliebe. Also, wen sollen wir lieben? Jesus sagt, liebe deinen Nächsten. Und wir werden sehen, dass diese Beschreibung des Nächsten ziemlich umfassend ist. Es gibt dann manchmal Diskussionen und manchmal bin ich unweise genug, mich auf Diskussionen einzulassen in digitalen Medien, wo es dann gerade um Menschen geht, die zum Beispiel auf der Flucht sind. Und dann gibt es Leute, die dann ganz ihre Facebook-Seite voll mit Bibelversen haben und dann sagen, ja, wir sollen ja unsere Nächsten lieben und nicht die Fernsten. Ja, ich glaube, Jesus meint was anderes. Das Erste, wovon die Bibel spricht, hier ist vom Bruder die Rede bei 1. Johannes, gemeint ist wohl der Glaubensbruder, die Glaubensschwester. Wir sind in Beziehung gestellt mit anderen, die auch zu Jesus gehören. Ich bleibe nochmal in 1. Johannes 4, ab Vers 11. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Untereinander, hier ist die Gemeinde angesprochen. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen oder gehört von den Einanderstellen. Wenn ihr eine Bibelsoftware habt oder eine Konkordanz, die altmodischen Leute unter uns, kann man einander mal nachschlagen und findet eine lange Liste von Stellen, was wir einander Gutes tun sollen als Gemeinde. Niemand hat Gott jemals gesehen, Vers 12, wenn wir uns untereinander, das wieder, lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Also die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu Gott zeigt sich auch in der Liebe untereinander. Wir sind nicht gerufen in eine isolierte Spiritualität. Ja, ich habe mein religiöses Erlebnis und vielleicht sind da zufällig andere auch, die das auch suchen, dann ist auch okay, solange die mir nicht den Parkplatz wegnehmen oder sonst mich irgendwie stören in der Andacht. Ja, so wenn du shoppen gehst oder so, dann ärgerst du dich eher, dass da so viele andere auch sind. Beim Ikea vor dir in der Schlange stehen. Aber ich hole mir nicht isoliert mein Produkt ab, sondern Jesus stellt uns in eine Gemeinschaft. Gott, der dreieinige Gott, der Liebe und Gemeinschaft lebt von Anfang an und von vor allem Anfang. Ja, also Vater, Sohn, Heiliger Geist sind schon immer in Beziehung miteinander. Deshalb, wenn Gott von Beziehung redet, redet er nicht von was, was ihm selber irgendwie fremd ist oder neu dazugekommen ist. So, jetzt neuerdings gibt es auch Menschen, jetzt habe ich auch Gemeinschaft. Nein, Gott hat schon immer Gemeinschaft in sich und er lebt Liebe in sich. Und in dieses Beziehungsnetzwerk nimmt er uns mit rein. Und zwar nicht nur dich oder nur mich, sondern uns auch miteinander. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, spätet Jesus in Johannes 17, so sollen auch sie in uns sein. Übrigens, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Da ist auch noch ein Zeugnisaspekt drin. Ja, also Gott nimmt uns in seine Beziehung mit rein, in seine Liebe, als Teil seines Leibes. Als Teil von Christi Leib. Das ist ein ganz, wir sagen das so schnell, weil wir es vielleicht gewohnt sind, aber das heißt, ja, wir sind Körperteile von Jesus in diesem Bild. Das ist also eine engere Verbindung mit jemandem. Kannst du ja nicht haben, als dass du buchstäblich ein Teil von ihm bist. Wir sind Teil seiner Familie, verbunden mit den Menschen, denen er auch seine Liebe schon gezeigt hat, so wie uns, und die ihn auch lieben. Wir sind in diese Familie gestellt. Aber es bleibt nicht dabei stehen. Jesus sagt mal, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben, ist ja nichts Besonderes, das können Heiden auch. Es ist immer noch schwierig genug, so wer verheiratet ist oder Kinder hat oder so. Da sind Herausforderungen drin, aber trotzdem, das ist ganz natürlich sozusagen. Eine Nächstenliebe, eine Solidarität innerhalb der eigenen Familie oder des eigenen Clans oder der eigenen ethnischen Gruppe, vielleicht gibt es überall auf der Welt. Das ist nichts speziell Christliches. Ja? Die Frage ist, wo ist denn die Grenze davon? Und genau diese Frage wird Jesus gestellt und ich springe nochmal in Lukas 10. Da geht es genau um die gleiche Frage, was das wichtigste Gebot? Es gibt genau die gleiche Antwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und dann heißt es, er, der da gefragt hat, ein Schriftgelehrter, wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Also was ist das wichtigste Gebot? Okay, Gott lieben, okay, alles klar. Nächsten lieben, okay, dann wird es schwierig. Wer qualifiziert sich denn dafür? Wen muss ich denn alles dann jetzt lieben? Das ist die Frage, ja, versteht ihr? Ist ja auch eine nachvollziehbare Frage. Für wen bin ich denn hier zuständig? Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, die manche vielleicht aus Jungschar, Kinderstunde oder so kennen, die es echt aber in sich hat, nicht aber, sondern die es in sich hat, nämlich von dem sogenannten barmherzigen Samariter. Ist vielen geläufig, ja, der Mensch fällt unter die Räuber und also offensichtlich ein jüdischer Mensch, der unterwegs ist von Jerusalem nach Jericho und die frommen Leute laufen an ihm vorbei, wie er da in seinem eigenen Blut liegt und ein Samariter, jemand, der nicht als Jude, als zugehörig anerkannt wurde damals, ist dann derjenige, der ihn versorgt, erste Hilfe leistet, sich um ihn kümmert, auch nachhaltig ihn in Sicherheit bringt. Und dann stellt Jesus am Ende die Frage, meistens erzählen wir nur diese Geschichte und die Lektion ist halt nett zueinander und das ist ja auch nicht schlecht. Aber es ging um eine spezielle Frage. Wer ist mein Nächster? Wer qualifiziert sich hier? Und genau da an die Frage kommt Jesus zurück und sagt, okay, das ist Lukas 10, Vers 36. Wer von diesen dreien, also da war vorher der Priester und der Levit, die irgendwie Wichtiges für den Herrn zu tun hatten, und dann eben der geholfen hat. Welcher von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war. Und ich kann mich immer wieder über Jesus hier begeistern, denn was er macht, ist, er dreht die Frage um. Versteht ihr? Die Frage war, wer ist denn mein Nächster? Also ich sitze hier rum, ich soll irgendwelche Leute jetzt auf einmal lieben. Sag ich, okay, zeig mir mal bitte wen jetzt hier aus dieser Gruppe, mal bitte nicht mehr als 5 oder so. Und Jesus erzählt diese Geschichte von einem Menschen, der in eine lebensbedrohliche Situation kommt. Und die Frage ist, nicht war der denn der Nächste für den Priester, hätte der dem denn gesetzmäßig helfen müssen, sondern die Frage ist, wer war denn für den, der da auf der Straße lag, der Nächste? Also, lieber Freund, der du mir diese Frage stellst, qualifizierst, nee, die Frage ist gar nicht, wer sich für dich als Nächster qualifiziert, sondern ob du dich qualifizierst, ein Nächster zu sein für Menschen, die in Not sind. Und die Menschen, die in Not sind, qualifizieren sich dadurch, dass sie in Not sind. Da gibt es keine weitere Einschränkung an der Stelle. Und das hat wirklich Auswirkungen, weil das heißt, dann zitiert irgendjemand Galater 6, tut Gutes an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen, Luther, ja, sagt, ja, wir haben eine besondere Verantwortung in der Gemeinde, aber die endet eben nicht da. Es geht los mit jedermann, jeder Frau, ja. Und das ist revolutionär und das hat sich revolutionär ausgewirkt. Ich weiß nicht genau, ob ich zu meinen anderen Punkten komme, vielleicht mache ich die nächstes Mal. Ich liebe ja Kirchengeschichte. Manchmal ist es sehr deprimierend. Und dann kann man über sich selber wieder nachdenken. Aber manchmal ist es auch wirklich begeisternd. Und ich habe jetzt die Quellen natürlich nicht parat, weil das jetzt spontan ist, aber Historiker stehen vor der Frage, wie konnte das eigentlich sein, dass so eine komische jüdische Sekte sich so radikal ausbreitet? Ja? Da sind so ein paar Leute, die auch Philosophien haben, die gar nicht so richtig in die Zeit passten damals. Auferstehung der Toten und so, ist komisch und so. Und nach 300 Jahren haben die den ganzen Mittelmeerraum durchzogen und werden dann sogar Staatsreligionen, Bewertungen lassen wir heute mal weg. Aber wo man gedacht hätte, da ist relativ schnell, wird denen der Gar ausgemacht. So radikal, wie die drauf sind. Und das Gegenteil ist der Fall. Und da kann man lange drüber nachdenken, was ist da passiert. Und am spannendsten ist, wenn man Quellen liest von Leuten, die selber keine Christen waren. Ja, also die Christen sagen, Halleluja, der Herr ist mit uns. So, das ist aus meiner Sicht korrekt, aber auch vielleicht nicht überraschend als Erklärungsmodell. Aber dann gibt es Briefwechsel zwischen römischen Offiziellen. Und ein römischer Kaiser, der dann an seine Untergebenen schreibt und die schreiben, was ist da eigentlich los, warum werdet ihr mit diesen Christen nicht fertig? Und ein Frust, also es wird im Frustton geschrieben, das ist nicht als Lob gemeint, die kümmern sich um alle, die in Not sind. Und zwar nicht nur ihre eigenen Leute, sondern auch die unseren. Und unsere Priester kriegen das, also die Jupiter und so weiter, die kriegen das irgendwie nicht auf die Reihe. Aber diese Christen stehen dann immer auf der Matte. Da gab es Pestwellen im 1. Jahrhundert und im 2. Jahrhundert, wo die Leute wirklich reihenweise gestorben sind. Und die Christen waren diejenigen, die Menschen, also die Leute haben die Städte verlassen, sind geflohen, haben sich die Reichen haben sich auf ihre Landgüter zurückgezogen natürlich, haben Instagram-Videos gemacht und gesagt, wir sind alle zusammen in dieser Krise und so. Und die Christen sind in die Städte reingegangen, haben die Sterbenden gepflegt, haben die Toten, die einfach liegen gelassen wurden, weil die auch eben immer noch infektiös waren, begraben, haben ihnen die letzte Ehre erwiesen, was ihre eigenen Familien nicht gemacht haben, die haben liegen lassen. Viele Christen haben sich angesteckt, sind selbst gestorben dabei, aber noch mehr haben das gesehen und haben gesagt, diesen Jesus muss ich kennenlernen. Versteht ihr, hier ist eine Revolution passiert. Und dann gibt es heute Zeitgenossen, die sagen, ja, der ganze Jesus-Kram, das kannst du doch weglassen, Hauptsache ist, man ist ein netter Mensch und man hilft einander und so, und das kann ich doch auch ohne Jesus. Das ist in der individuellen Situation ist das sicher richtig. Ja, es gibt fantastische Menschen, die Fantastisches tun, wo ich oft denke, im Direktvergleich mit uns, wir können lernen, wir können wachsen. Nur historisch ist es falsch. Denn die, die Jesus nicht kannten, haben sich nicht um die anderen gekümmert. Und dass es dass die Institution Hospital gibt, ist eine Erfindung der Gemeinde Jesu. Dass Menschen aufgenommen werden. Am Anfang war da noch nicht viel medizinische Fürsorge. Es gab bei den Griechen, bei den Römern gab es tolle Ärzte, aber es gab keine allgemeine Krankenfürsorge oder sowas. Du warst dann halt Leibarzt vom König oder so, aber hast den wieder zusammen, oder für die Soldaten, die wieder zusammenzuflicken, aber nicht irgendwelche Leute von der Straße auflesen. Und das ist etwas, was neu entstanden ist, da wo Menschen angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Sie haben Waisenkinder aufgenommen, gerade einen Artikel gelesen, bei den Römern, bei den Griechen war es völlig normal, Kinder abzutreiben oder auszusetzen. Und die Christen waren diejenigen, die gesagt haben, okay, gebt uns diese Kinder. Wir kümmern uns um sie, wenn ihr sie nicht wollt. Wer ist denn mein Nächster? Wer qualifiziert sich für meine Nächstenliebe? Ich würde so weit gehen, und das muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sagen, aber wenn du diese Frage so formulierst, und so zugespitzt formulieren wir sie natürlich meistens nicht, wir wissen ja, was ich gehört, aber wenn du in diesem Denkmuster drin bist, dann ist da schon ein Problem, will ich es mal vorsichtig sagen. Also, wie viel muss ich denn machen hier? Ne, wie viel muss ich einen Gott lieben, damit er mich nicht rausschmeißt oder so? So, nee, irgendwie, auf die Frage gibt es keine gescheite Antwort, weil die Frage schräg ist. Es gibt dann faktische Grenzen, wem du helfen kannst. Und muss ich immer sofort rechts ranfahren, wenn ich sehe, dass jemand vielleicht auch noch Probleme hat in seinem Leben? So, oder habe ich da einen Fokus auf bestimmte Leute, jetzt abseits von der Notfallsituation? So, das sind legitime Fragen. Aber wenn die Frage ist, wo ziehe ich die grundsätzliche Linie und sage, okay, wer gehört denn da in den Topf rein von Leuten und wer gehört nicht rein? Ich glaube, da ist was schräg. Ja, könnt ihr mir da folgen? Jesus kehrt diese Frage, wer ist mein Nächster, um, und er entgrenzt dieses Thema. Sagt eben nicht, nein, nur unsere eigenen Leute, wie immer du die jetzt definierst, sondern den Gott mir zeigt, hier oder an einem anderen Ort. Und darin zeigt sich die Liebe Gottes in meinem Leben. Jesus geht noch weiter. Wie Jesus kennt, überrascht das nicht. Ich gehe nochmal ins Matthäus-Evangelium. Matthäus 5, ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Das war keine neue Erfindung von Jesus, dass man deinen Nächsten lieben soll. Steht in 3. Mose 19. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das steht wohlgemerkt nicht in 3. Mose 19. Aber das war die logische Schlussfolgerung, die offensichtlich Bibelleser zur Zeit von Jesus dann gezogen haben. Ich aber sage euch, Jesus spricht mit Autorität und nicht wie die Schriftgelehrten, heißt es dann immer wieder. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Ich würde hier das deuten als, damit ihr euch erweist als Kinder, damit ihr erkennbar seid als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wenn der Vater in seiner allgemeinen Güte hier nicht sortiert, sollen wir es auch nicht tun. Das ist die Logik. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Das hatte ich schon mal genannt, ne, dieses Argument. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern, euren Geschwistern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da merken wir schon, hier geht das jetzt weit über allgemeine Mitmenschlichkeit hinaus. Ne, die Welt wäre doch ein besserer Ort, wenn jeder nett zueinander wäre oder so. Das ist so eine gewisse Plattitüde, die richtig ist, aber uns auch nicht so richtig weiterbringt. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, das ist nicht ein allgemeiner Verhaltenstipp, sondern hier geht es darum, und da geht es in der ganzen Bergpredigt übrigens drum, wie sieht ein Leben aus, was total in der Hand von Jesus ist? Wie sieht ein Leben aus, in dem Jesus ist? Wir sind ja nicht nur Menschen, die irgendwie gut über Jesus denken, sondern wenn du Jesus angenommen hast, dann heißt es, dass er in dir Wohnung genommen hat und dass er in dir wirkt, dass er auch in dir liebt. Das heißt, da geht es nicht mehr um meinen Maßstab, das ist aber ein bisschen übertrieben, oder das ist doch irgendwie übermenschlich, das kann doch keiner, wenn du meinen Nachbarn kennen würdest oder so. Sondern es geht um die Maßstäbe von Jesus und um die Möglichkeiten von Jesus. Und wir sehen ihn, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht. Da sind die, die ihn toll finden. Und da sind halt auch die anderen. Und dann kommt Johannes mal und Jakobus und sagt, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel herabrufen auf sie? Ja, die haben sich schon auf die Show gefreut, so wie damals Jona. Und Jesus weist sie zurecht. Er hat einen ganz anderen Weg. Und wir sehen ihn am Kreuz, wo er nicht Verwünschungen herabschleudert auf seine Mörder. Verfluchungen, Schadenfreude. Haha, ihr werdet schon sehen, nach 3 Tagen. Dann könnt ihr was erleben. So, wäre menschlich sehr nachvollziehbar. Und wer mag das nicht im guten Actionfilm, wo der Bösewicht am Ende irgendwie und so, ne? Jesus betet für diese Leute. Ihm bricht es das Herz, nicht nur den Körper, sondern ihm bricht es das Herz. Und das ist übrigens unsere Hoffnung. Wenn du noch irgendwie Zweifel hast, ob du zu Jesus kommen kannst, mit dem, was in deinem Leben ist, oder mit dem, was in deinem Leben war, so, ob Jesus mich jetzt noch annimmt, dann schau auf Jesus. Wir hatten gestern das K5-Leitertraining. Der Heiner Rust, Baptistenpastor, jetzt 70, hat gesagt, er hat sich angewöhnt, beim Schlafen, wenn er einschläft, sich Jesus am Kreuz vorzustellen. Und Jesus, der diese Mörder rechts und links von ihm mit Liebe ansieht, der selbst die Mörder, seine eigenen Mörder mit Liebe ansieht, dann ist die Frage, ob ich da bei ihm landen kann mit meiner Sünde, ist, glaube ich, beantwortet. Und er ruft dich dann aber auch in das gleiche Leben hinein und in die gleiche Liebe hinein. Und das ist wieder der Punkt. Ja, er stellt uns in diese Gemeinschaft, nicht nur, weil das gut für uns ist. Ja, ich kann dir lange Predigten halten, mache ich vielleicht auch mal wieder, warum Gemeinde für dich gut ist. Da wirst du gesegnet. Vielleicht gehen dir die Leute auch mal auf den Keks, das ist normal. Du gehst denen auch auf den Keks, ja? Deshalb gibt es in Gemeinden immer Kekse, aber du bist da hineingestellt, so zu lieben wie Jesus. Diese Liebe weiterzutragen. Mit seiner übernatürlichen Liebe zu lieben. Und dann ist Gemeinde wieder was Revolutionäres. Ich habe euch erzählt von der frühen Kirche. Und das war noch was. Diese Christen, gibt es auch so, nochmal so Briefe, ja, die nehmen ja jeden. Was ist das denn? Nicht etwa die Spitzen der, sie werben nicht um die Spitzen der Gesellschaft, sondern hergelaufener Pöbel. Frauen in großer Zahl und nicht immer vom besten Gewerbe und ja, Sklaven und sonst wie, die nehmen ja jeden. Dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Lukas 15, Vers 1, war nicht als Kompliment gemeint. Christen haben dann später einen Choral draus gemacht, um Jesus zu loben. Und da seht ihr schon wieder diese Ironie. Wir sind beschenkt, ihr Lieben, mit dieser Liebe von Jesus, die weit über die hinausgeht, die eben schon vorher sowieso immer ihn gesucht haben, schon immer gehorsam waren, schon immer alles richtig gemacht haben. Und wir dürfen in dieser Liebe baden, wir dürfen sie immer wieder neu in Anspruch nehmen, uns beschenken lassen. Er sagt ja nicht irgendwann, okay, jetzt wird das Ding umgedreht. So, bis jetzt hast du empfangen, jetzt musst du geben. Und hoffentlich hast du genug empfangen, weil mehr gibt's nicht. Nein, ich bleibe immer empfangender und dann verstehe ich, hey, ich muss nicht Angst haben, dass diese Quelle irgendwann vertrocknet. Und deshalb kann ich auch mit vollen Händen weiter schenken und weiter lieben. Und wenn ich dann vielleicht denke, ja, aber dann nutzen die anderen mich ja aus, dann kann ich nochmal drüber nachdenken, wie ich mit Jesus umgehe. Und denke, okay, vielleicht bin ich dann ja auch mal in guter Gesellschaft. Paulus fasst es dann mal so zusammen am Ende von Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Also, wenn du angegriffen wirst, wenn du üble Nachrede, Mobbing erlebst, sonstige Sachen, also ja, ich könnte jetzt hier zurückschießen, ich weiß auch einiges über dich. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, lass dich da nicht reinsaugen, sondern überwinde das Böse mit Gutem, weil Jesus dich mit seiner Liebe beschenkt hat. Du bist reich beschenkt, damit du weiter liebst. Liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Punkt 2 kommt dann nächstes Mal. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du mich so reich beschenkt hast. Und da war nichts, was menschlich gesprochen so attraktiv gewesen wäre für dich. Aber du hast gesagt, den will ich bei mir haben. Und die auch, und die auch. Und ich gebe alles für sie. Danke, dass diese Liebe jetzt bereit ist. Und vielleicht sagst du ja, ich möchte einfach neu auch mich beschenken lassen von dieser Liebe Gottes. Dann vielleicht willst du ihm deine Hand einfach ausstrecken, so eine empfangenden Geste. Jesus sagt, ich liebe dich. Propheten heißt es, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ja, und dann stellst du uns in diese Berufung hinein, Liebe weiterzugeben. Gib uns Augen für die Menschen um uns herum, die deine Augen sind. Gib uns ein Herz für die Menschen um uns herum und Menschen in dieser Welt, was dein Herz ist. Da, wo wir gelernt haben, uns Schutzpanzer zuzulegen gegen Schmerz und Leid um uns herum. Ich glaube, da willst du uns lehren, diese Schutzpanzer zu senken, auch den Schmerz zuzulassen und Liebe zu geben. Danke, dass du uns dazu leitest mit deiner Liebe und dass du selbst in uns wohnst und durch uns liebst. Ich bete, dass diese Gemeinde ein Ort ist, wo diese Liebe erfahrbar ist. Amen.